Es ist wunderschön, vor der Gemeinde Jesu zu stehen. Ihr seid heiß geliebte Menschen bei Gott. Ich begrüße euch. Und ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für deine Gegenwart hier. Danke, dass wir zusammen deine Gemeinde bilden. Und dass du hier Haupt bist und dass du gesagt hast, wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Vielen Dank, Herr, dafür. Und ich bete jetzt darum, dass du hier zu Wort kommst, dass du sagst, was dir wichtig ist und dass du mich an das erinnerst, was dir wichtig war. Vielen herzlichen Dank, Jesus. Amen. Das, was ich heute mit euch teilen möchte, ist entstanden aus zwei Gedanken vor 3 Wochen aus einer Predigt von Lennart. Ich habe mich von 2 Gedanken, die Gott mir gegeben hat, sehr angesprochen gefühlt und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, was war denn das? Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, mit dem, worüber wir jetzt gerade schon gehört, gesungen, gesprochen haben, nämlich, dass wir in einer Zeit unterwegs sind, in der wir uns in besonderer Weise für das Gebet entschieden haben. Wir wollen als Gemeinde beten und wir wollen Gott suchen. Und es ist genau so, wie Petra gerade vorgelesen hat. Wir wollen Gott anrufen, weil wir Antworten von ihm brauchen. Und das erwarten wir. Und deshalb fokussiere ich mich heute Morgen mal auf einen Gedanken, den ich Schwierigkeiten ins Gebet kommen nenne. Vielleicht kennt ihr das. Ich male euch mal ein Bild vor Augen. Wir haben Schwierigkeiten, in die Stille zu finden. Das war der Gedanke, den Lennart geäußert hatte, dass wir Schwierigkeiten haben, in die Stille zu finden. Alles in uns wird laut, wenn wir die Stille Gottes suchen, um Gott zuzuhören, also um zu beten. Und dann auch diese Stille auszuhalten. All das, was auf unserer inneren To-Do-Liste steht, scheint sich in diesen Momenten bemerkbar zu machen und meint, jetzt erledigt werden zu müssen. Es plustert sich geradewegs in uns auf, zum Beispiel auch mit der Sorge, ich könnte es nachher vergessen. Jemand eine Ahnung, wovon ich rede? Manchmal ist es auch ein bisschen anders. Manchmal nimmst du dir vor, zu einer bestimmten Zeit mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du hast dir ein Zeitfenster genommen, du meinst es ernst. Und dann ist diese Gemeinschaft irgendwie schwierig. Du sprichst vielleicht ein paar nette Worte zu Gott. So will ich es mal ausdrücken. Du sagst ihm, wofür du dankbar bist und wofür du ihn lobst. Und dass er so gut ist. Und trotzdem fühlt es sich so distanziert an. Du weißt auch selbst gar nicht so richtig, warum. Aber dann gibt es ja noch so ein paar andere Themen, bei denen du unbedingt Gottes Hilfe brauchst und die unbedingt gesagt werden müssen. Das liegt dir dann schon am Herzen. Und deshalb sagst du die auch. Du bittest um Gottes Hilfe. Und dann, weil du ja selber gar nicht so recht weißt, warum du dich gar nicht so wirklich wohlfühlst, gehst du auch wieder. Kennt das auch jemand? Dass man aus der Gegenwart Gottes wieder rausgeht, weil es sich gerade gar nicht so gut anfühlt und irgendwie so gar nicht das ist, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Ja, Gebetszeiten, Zeiten im Gespräch mit Gott können manchmal echt sich schwierig anfühlen. Dann haben wir das Gefühl, gar nicht so richtig in Kontakt zu kommen mit Gott. Nicht gehört zu werden und wir wissen auch gar nicht so richtig, was wir sagen sollen. Und manchmal fühlt es sich vielleicht auch so an, als wäre Gott weit entfernt. Dabei ist es doch eigentlich ganz anders. Eigentlich sind wir doch eingeladen von Jesus. Er sagt, komm zu mir, alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, weil ich bin demütig und gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, die wir oft, wenn wir auf dem Weg sind, in die Gegenwart Gottes irgendwie nicht wahrnehmen. Denn das Joch, das ich euch auflege, das drückt nicht, und die Last, die ich euch zu tragen gebe, die ist leicht. Das ist die Einladung, die wir von Gott haben. Und das Versprechen, dass wenn wir zu ihm kommen, dass wir Ruhe finden werden für unsere Seelen. Und das Wort Gottes sagt uns auch, dass vor dem Thron Gottes, zu dem wir eingeladen sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dass da Freude und Jubel ist. Dass da Herrlichkeit ist und Schönheit. Und umfassender, versorgender Friede und Ruhe. Das geht übrigens alles zusammen. Wir können innere Tiefe und Frieden und Ruhe haben und gleichzeitig jubeln und glücklich sein. Bei Gott geht das alles. Warum, um Himmels Willen, kommen wir oft so selten da an? So wirklich in der Tiefe der Gemeinschaft mit Gott, wo wir uns hinsetzen und an den Punkt kommen, wo wir nicht wieder gehen wollen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ist das schon mal passiert, dass ihr in der Gegenwart Gottes wart und so inniglich mit dem Herz Gottes verbunden wart, dass ihr gesagt habt, ich will hier auf keinen Fall mehr weg? Im besten Fall vergisst man die Zeit, weil es so wunderschön ist, ihm zu begegnen. Leider ist es so, dass wir da im Alltag oft die Erfahrung machen, nicht wirklich anzukommen. Ich mache mal einen großen Bogen und möchte zurückgehen, ganz am Anfang der Bibel, und zu der Frage kommen, mit der mich Gott vor 3 Wochen in der Predigt von Lennart angesprochen hat. Und ich lese aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 11. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an und er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug, würde sie auch davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beide die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten hatte? Das ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Gott stellt Fragen. Ist interessant, hm? Gott, der allmächtige, allwissende Gott, stellt Menschen Fragen. Er weiß doch die Antwort. Aber immer dann, wenn Gott uns Menschen Fragen stellt, haben wir etwas zu lernen. Es geht darum, dass wir etwas erkennen dürfen. Und es tut gut, darüber nachzudenken, weil es Sinn macht in Gottes Augen. Wer hat dir gesagt? Interessant ist auch, dass, wenn man weiterliest, Adam und Eva nicht unbedingt eine Antwort darauf hatten. Was das so schlüssig macht, dass wir darüber nachdenken, wer hat uns eigentlich etwas gesagt? Ich würde es auch noch mal gerne andersrum formulieren. Wem habe ich eigentlich zugehört? Wussten Adam und Eva, wem sie zugehört haben? War ihnen klar, wie viele Gesichter die Schlange hat und wer sie eigentlich ist? Und die zweite Frage war, was habt ihr gegessen? Interessant, hm? Ich möchte mal das Bild auftun, wenn wir essen im normalen, alltäglichen, heute Morgen, Frühstück, dann nehmen wir Nahrung zu uns und die Nahrung wird in unserem Körper verstoffwechselt. Das heißt, wir nehmen aus dieser Nahrung mit unserem Körper Stoffe heraus, die ein Teil von uns werden. Die werden in uns Teil und keiner kriegt das mehr auseinander hinterher. Es gehört zu uns. Gott fragt eigentlich, was hast du gegessen oder hast du von diesem Baum gegessen? Dahinter steht auch die Frage, was hat sich in uns eigentlich so verstoffwechselt? Wo habe ich so viel von jemandem genommen und so viel in mir zugelassen, dass es ein Teil von mir geworden ist und ich merke schon gar nicht mehr, was ich da glaube, womit ich da mal eigentlich unterwegs bin, was in mir arbeitet und was mich dazu führt, dass ich dementsprechend handle. Adam und Eva hatten ein Problem nach dieser Konversation mit der Schlange. Eigentlich drei Probleme. Sie hatten Scham, sie haben Scham gefühlt, sie hatten Ängste und drittens hatten sie das Bedürfnis, sich zu verstecken. Ich stelle heute Morgen die Frage an uns. Wem habe ich, wem hast du zugehört? Und kann es sein, dass das, was wir gehört haben, dass wir nicht wussten, wem wir zugehört haben, dass uns das auf dem Weg in die Gegenwart Gottes ein Hindernis darstellt? Diese Schlange, die damals mit Adam und Eva Gespräch geführt hat, redet heute auch noch und sie hat in der Bibel viele unterschiedliche und andere Namen und Gesichter. Wir tun sehr, sehr gut daran, ihre vielen Gesichter und Strategien zu kennen. Ihre Namen verraten uns etwas über ihr Wesen. Und was ich heute mit euch teile, das ist nicht umfassend, da gibt es noch sehr viel mehr in der Bibel. Aber ich möchte ein paar dieser Wesenszüge aufzeigen. Es ist in der Bibel die Rede von dem Ankläger. Es ist eins von ihren Wesenszügen. Sie klagt an. Und interessant ist, dass das besonders für die Menschen gilt, die Jesus kennen. Diese Menschen werden angeklagt von ihnen. Die Schlange zeigt uns, wo wir Verfehlungen getan haben, wo wir Falsches getan haben, wo wir falsche Entscheidungen gefällt haben. Und meistens wissen wir das auch. Und die Folge davon, und ihr kennt das, ist, dass wir uns schämen, dass wir uns nicht gut fühlen und dass wir wie Adam und Eva an uns runtergucken und das Gefühl haben, irgendwas an mir ist nicht in Ordnung. Das Gefühl war vorher nicht da. Und es ist auch manchmal sehr diffus, weil es eben ein Gefühl ist. Ich bin nicht in Ordnung. In Johannes 8, Vers 44 steht, er ist der Vater, die Schlange als der Lügner ist der Vater der Lüge. Jede erdenkbare Lüge kommt von ihm, von dieser Schlange. In 2. Korinther 11 ist die Rede davon, von dem Engel des Lichts, der Täuschung innerhalb der Gemeinde. Sie kann sich verstellen, sie kann wunderschön aussehen und wir fallen so leicht drauf herein. Warum tun wir das? Weil wir nicht Bescheid wissen. Wir wissen oft nicht, mit wem wir es zu tun haben. Es gibt den Kopierer. Sie macht nach, sie ahmt nach. Sie weiß, dass es ein Original gibt und sie tut so, als könnte sie es genauso. Sie hat die Zauberer in Ägypten veranlasst, die Wunder Moses nachzumachen. Sie hat Macht. Sie klaut das Saatgut des Wortes Gottes in unseren Herzen. Wir haben etwas gehört und sie kommt und klaut es uns, sie nimmt es weg, sie ist ein Dieb. Und sie verführt zur Sünde, wie Adam und Eva. Sie wusste, was sie anrichten wird. Nur Adam und Eva waren nicht klug genug an dieser Stelle. Und ich glaube, genau deshalb müssen wir heute hinschauen, mit wem haben wir es da zu tun? Nehmen wir nochmal die Frage in uns auf. Wer hat gesprochen? Wer hat uns gesagt? Von wem haben wir das, was wir wissen und was wir glauben? Diese Schlange, dieser Ankläger, dieser Lügner wird alles dafür tun, dass du und ich keine Gemeinschaft haben mit unserem himmlischen Papa. Sind wir darauf gefasst? Wissen wir das? Rechnen wir damit? Dass wenn wir uns auf den Weg machen ins Gespräch mit Gott, dass es jemanden gibt, der ein großes Interesse daran hat, uns daran zu hindern? Wie macht die Schlange das? Wie kriegt sie es hin, dass du und ich, wie ich vorhin gesagt habe, auf dem Weg in die Gemeinschaft mit Gott ein paar Worte wechseln und uns am Ende vielleicht doch enttäuscht zurückziehen? Wie geht das? Ein Punkt wird sein, dass sie es genauso handhabt wie bei Jesus. Als Jesus in die Wüste geführt wurde, und er gefastet hat, das Erste, was die Schlange getan hat, das Erste, was der Feind Gottes getan hat, ist seine Identität in Frage zu stellen. Wer bist du eigentlich, wenn du wirklich Gottes Sohn bist? Oder wenn du wirklich Gottes Tochter wärest, hätte Gott dann nicht dieses oder jenes schon längst für dich getan? Wäre dann nicht schon längst dein Gebet erhört worden? Glaubst du wirklich, dass du, wenn du so zu Gott kommst, er noch was für dich tut? Wer bist du? Er wird deine Identität hinterfragen. Und wenn du mit Leid zu tun hast in deinem Leben, dann wird er als nächstes Gottes Güte hinterfragen. Er wird sich hinstellen und dich fragen, in deinem Inneren werden die Fragen aufkommen und die Gefühle dazukommen. Meint es wirklich Gott so gut zu dir? So lange betest du jetzt schon um Hilfe, so lange betest du jetzt schon um Heilung und es passiert nichts. Ist Gott wirklich so gut, wie du immer denkst? Stimmt das wirklich, was er zu dir gesagt hat? Mit diesen Fragen, ihr lieben Geschwister, müssen wir rechnen. Er wird dich anklagen. Wenn er der Ankläger ist, wird er kommen und seinen Finger legen auf deine Wunden. Du weißt die Punkte alle. Du weißt, dass du hier und da versagt hast. Aber du weißt eigentlich auch, dass du, wenn du zu Gott hingehst, Vergebung bekommst und dass du wieder aufrecht gehen darfst, dass du dich freuen darfst an Güte, an Freundlichkeit, an Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Aber er, die Schlange, wird kommen und wird sagen, nee, das und das und das, alles nicht in Ordnung. Du bist nicht rein, du bist nicht in Ordnung. Gerechtigkeit sieht anders aus. Und die Schlange wird dich gnadenlos belügen. Sie wird dir Süßes für Saures darstellen. Sie wird dir alles Mögliche verdrehen. Sie wird dir anbieten, was am Ende dich zu Fall bringen wird. Und sie wird dir es schmackhaft machen. Und mir übrigens auch. Es ist ihr Wesen. Sie wird dich täuschen, wo immer sie kann. Und wenn wir ihren Gedanken zuhören, dann werden wir am Ende genau wie Adam und Eva stehen. Ich bin nicht in Ordnung. Ich bin nicht in Ordnung. Wir stellen unsere eigene Identität in Frage. Wir schämen uns für unser Sein, für unsere Flecken und wir trauen uns nicht mehr rein. Die Furcht wächst in uns. Wir trauen uns nicht in die Gegenwart Gottes hinein, weil wir denken und glauben und fühlen, wir sind nicht in Ordnung. Warum? Warum tut Satan das? Warum tut die Schlange das? Sie hat ja viele Namen. Was hat sie davon? Nun, sie hasst dich und mich. Schwer zu ertragen. Es gibt jemanden, der uns hasst. Wir haben die Seiten gewechselt. Wir sind zu Gott gegangen. Er hat uns gerettet. Er hat uns geliebt. Er hält uns fest. Das mag sie nicht. Sie ist eifersüchtig, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und an dieser Identität kann sie übrigens nichts, überhaupt nichts verändern. Denn alles, was sie uns anbietet, sind Gedanken, die wir nehmen oder verwerfen können. Alles, was sie uns anbietet, ist ein Gefühl, gegen das ich mich verwehren kann. Und sie weiß, was dir und mir als Tochter und Sohn Gottes zusteht. Sie weiß, was dein und mein Erbe ist. Und sie will nicht, dass du es bekommst. Alles, was Jesus erworben hat durch das, was er getan hat, gehört dir und mir. Alles, all das ist auf dem Tisch gedeckt, den Gott, den Jesus Christus in seiner Gegenwart für uns aufgestellt hat. Wir können satt werden in seiner Gegenwart für jedes Bedürfnis unseres Lebens. Sie gönnt uns das nicht, niemals. Im Psalm 23 steht, der Tisch ist gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Gott ist derjenige, der uns einlädt. Komm zu mir, ich nehme dir alle Sorgen weg und dann wirst du satt an meinem Tisch, während alle Feinde um dich herum sitzen. Niemand kann dich anfassen, wenn du in dieser Gegenwart Gottes bist. Sie weiß es und sie wird alles tun, damit du nicht an diesen Tisch gehst. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn du ihr glaubst, wenn du dem Feind glaubst, mit diesen Gedanken und Gefühlen, dann wird das Nächste sein, dass du dich klein, schmutzig, dreckig fühlst, belastet und immer niedriger von dir denkst. Und du wirst am Ende nicht die Bestimmung leben, für die Gott dich gedacht hat. Er hat eine Bestimmung für jeden von uns. Und immer dann, und ich weiß das aus meinem eigenen Leben nur zu gut, wenn ich diese Lügen geglaubt habe und wenn ich das gegessen habe und in mir Teil geworden ist, ich bin nichts und niemand, dann bin ich immer niedriger geworden. Ich konnte nicht mehr ausführen, wo ich in meinem Herzen eigentlich gespürt habe, dazu rufst du mich, Gott. Weil ich keinen Mut hatte dafür. Weil ich über mich selber gedacht habe, schlecht gedacht habe, niedrig gedacht habe und falsch gedacht habe. Gott sieht mich nämlich anders. Am Ende werden wir nicht glücklich werden. Wir sind einfach nicht zufrieden, weil wir nicht satt werden und weil wir nicht die sind, die Gott sich für uns gedacht hat. Und der Vater im Himmel wird traurig sein, weil er seine Ziele mit dir und mit mir nicht erreicht. Denn er hat Pläne für dich und mich. Und er möchte, dass du satt wirst, dass du stark wirst, dass du sicher wirst, um aufzustehen und in diesen Plänen zu gehen. Was müssen wir denn tun, dass Satan das nicht auf die Reihe kriegt mit uns? Aber einen Gedanken muss ich noch dazwischen schieben. Müssen wir denn jetzt eigentlich wieder Furcht haben? Also als Adam und Eva zugehört und gegessen haben, hatten sie am Ende Angst vor Gott. Sie haben sich nicht in seine Gegenwart getraut. Jetzt male ich ein Bild von einem Feind Gottes, der uns ganz schön zusetzen kann. Müssen wir jetzt wieder Furcht haben vor dem Feind? Nein, nein, niemals. Gott hat uns eine Anweisung gegeben. Als Kinder Gottes sollen wir vor der Sünde, von dem Fehlverhalten, vor dem, was Gott nicht mag, sollen wir fliehen vor diesem Angebot. Das ist schon eine krasse Aussage, die Beine unter die Arme nehmen und das Weite suchen. Offensichtlich denkt Gott, dass Sünde echt was sehr Gefährliches ist. Aber interessant ist eben auch, dass es, was den Feind Gottes angeht, er eine ganz andere Anweisung gibt. An der Stelle sollen wir uns und dürfen wir uns nämlich gerade machen. Warum ist das so? Weil Gott gesagt hat, seine Kinder sollen Autorität haben, Erlaubnis haben, Kraft haben. Und weil der Feind ein besiegter Feind ist, darfst du und ich, wir dürfen aufstehen und sagen, raus hier. raus aus meinen Gedanken, raus aus meinen Gefühlen. Gott hat in seiner Liebe vorgesorgt für uns und er hat uns nicht irgendwem oder irgendwas überlassen. Du und ich, wir sind ausgerüstet mit einer Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und wir haben Macht über die ganze Macht des Feindes. Wovor müsste ich noch Angst haben? Glaube ich das? Glaube ich das auch noch, wenn ich gerade anfange, was anderes zu fühlen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Adam und Eva waren in ihrer Situation passiv. Sie haben geschehen lassen. Sie haben sich unterhalten mit dieser Stimme, die es da gab. Es ist nicht auch ein interessanter Gedanke, dass wir im Gespräch mit Gott oftmals gar nicht unbedingt alleine sind? Ist das nicht interessant, dass es in Eden noch eine andere Stimme gab? Rechnen wir überhaupt damit? Wenn ich im Gespräch bin mit Gott, rechne ich damit, dass es da noch eine andere Stimme gibt, die ich wahrnehmen sollte und identifizieren können sollte? Was ist denn, wenn ich nicht mit dieser anderen Stimme rechne und es dann im Gespräch mit Gott irgendwie schwierig wird und es sich irgendwie nicht gut anfühlt und irgendwie negative Gedanken da sind und ich bin nur mit Gott alleine in meiner Vorstellung, dann hat entweder Gott Schuld oder ich, stimmt's? Und die meisten von uns werden sehr schnell an dem Punkt sagen, dass sie sagen, wenn Gott gut, allmächtig, ewig, perfekt ist, kann nur ich das Problem sein. Und dann stehen wir da und dann haben wir eine schlechte Karte in der Hand. Dann bin ich nicht mehr in Ordnung, dann habe ich die gleiche Auswirkung. Wir müssen einfach auch bedenken, dass es da diese neue, diese andere, diese dritte Stimme gibt, diesen Feind Gottes, der eventuell Einfluss genommen hat und der an dem, was ich gerade fühle und denke, Schuld hat und gegen den ich vorgehen kann. Adam und Eva hätten gut getan, sie wären aktiv geworden. Sie hätten sich gerade machen können. Lassen wir uns doch nicht blenden und nicht nackig machen. Denn das Kleid der Gerechtigkeit gehört uns als Kindern Gottes. Was ist also zu tun? Was sollte ich tun? Was solltest du tun? Was ist gut daran, wenn wir das als Gemeinde tun? Als erstes, erkenne deinen Feind. Wisse, dass es ihn gibt. Rechne mit ihm. Wenn du nicht glaubst, dass es einen Teufel gibt, bist du leichte Beute für ihn. Es ist gefährlich, nicht mit ihm zu rechnen. Zweitens, lerne seine Strategien kennen und sei aufmerksam. Nicht alles kommt aus dir heraus. Nicht jeder Gedanke ist nur aus mir, sondern er kommt oftmals auch gerne von dieser Person, der Schlange und des Widersachers. Drittens, höre dir doch bitte beim Denken selber zu. Da braucht man ein bisschen Übung für, aber das kann man lernen. Sich selbst beim Denken zuzuhören hat den Vorteil, dass ich merke, was denn da in mir arbeitet gerade. Ich kann mir angewöhnen, laut vor Gott zu denken, wenn ich alleine bin. Das hilft sehr, meine Gedanken vor Gott zu denken und hilft dabei zu identifizieren, ist da gerade was in mir, was von der Bibel kommt, was von meinem Herrn kommt, von meinem Liebhaber herkommt oder ist es echt ein schwieriges Gedankengut? Der nächste Punkt, prüfe, ob es die Wahrheit ist. Wir haben diesen Jahresspruch des Prüfens Und auch hier tun wir gut daran zu prüfen. Woran sollen wir prüfen? An dem Wort Gottes. Kenne das Wort Gottes. Und dann glaube doch bitte nicht alles, was du denkst. Es ist nicht alles richtig, wichtig und gut, was wir denken. Manchmal ist es gut, wenn wir mit Entschlossenheit aus unserem Kopf rausschmeißen, wo wir identifiziert haben, kein guter Gedanke. Und als letzten Punkt, erachte doch bitte deine Gefühle nicht als die Wahrheit. Den Satz muss ich mir immer wieder neu sagen. Denn Gefühle sind so etwas, was sich anfühlt wie Verstoffwechsel. Das gehört ja so eng zu uns, dass wir es irgendwie gar nicht getrennt kriegen. Trotzdem kommen unsere Gefühle aus Gedanken. Und nicht jeder Gedanke ist konstruktiv, gut oder wahr. Das Allerwichtigste aber an dieser Stelle ist mir, wisse, was dir gehört. Wisse, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Welche Verheißungen dir gehören. Kenne das Wort Gottes und höre die Stimme Gottes, von der gesagt wird, wir kennen sie alle. Wir sind seine Schafe, wir folgen ihm nach. Kenne diese Stimme, höre ihr zu, nimm dir Zeit an dieser Stelle. Ein Beispiel. Der Feind attackiert dich mit Angst. Kenne ich super gut. Vielleicht bin ich nicht alleine. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So, und jetzt kommt das Festhalten, ihr Lieben. Ja? Wenn der Feind vor deiner Herzenstür steht und sagt, jetzt ist Angst angesagt. Oh, mein Herz bibbert. Jeder Gedanke ist angsterfüllt. Befürchtung, ihr kennt das alle. Dann ist es gut, sich zu erinnern, parat zu haben, vielleicht aufgeschrieben in der Hosentasche. Ich ziehe mein Schwert. Und ich bin die andere Seite des Schwertes. Kennt ihr das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes? Die eine Seite, scharfes Schwert, ist das, was Gott gesagt hat. Und das Schwert wird noch schärfer dadurch, dass dein Mund die zweite Seite darstellt, die das noch einmal ausspricht. Gott hat mir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Zweites Beispiel, der Feind attackiert dich vielleicht mit Verdammnis. Du stehst vor der Türe und möchtest in Gemeinschaft mit Gott gehen. Du suchst das Gebet und er kommt und sagt, na, das gestern war aber wohl voll daneben. Du hast dich schuldig gemacht und du weißt es. Dann kann ich mich erinnern und das Wort zücken, wieder einmal, ich halte es fest, ich nehme es, weil es mir gehört. Römer 8, Vers 1, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Mir ist vergeben. Und wenn nicht, wenn du gerade merkst, oh, das ist ja noch gar nicht in Ordnung gebracht, es ist leicht, zu Gott zu gehen, er wartet auf dich, du bist eingeladen, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, bring mir doch deine Schuld. Ich bin doch gekommen, damit du frei wirst von Schuld. Sag es ihm. Sag ihm, das war nicht in Ordnung. Ich fühle mich gerade nicht gut. Danke, dass du mir vergibst. Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Es geht zurück zum Anfang. Unser Vater im Himmel, mein Papa im Himmel liebt es, wenn ich mit Vertrauen und Glauben zu ihm komme. Er liebt es, wenn ich seine Ausrüstung gebrauche, weil ich ihm dann Glauben schenke. Ich darf seine Autorität benutzen, weil wenn ich sie benutze, habe ich ihm geglaubt, dass sie mir gehört. Ich darf seine Waffenrüstung anziehen. Sie ist kostbar. Ein Helm des Heils. Ein Schwert des Geistes. Lass uns lernen, diese Dinge anzuziehen und uns wappnen gegen diese listigen Anschläge dieses Feindes. Er liebt es, wenn wir unbeeindruckt sind von dieser Schlange. weil wir wissen und glauben, dass er schon lange gesiegt hat, dass er größer ist als alles, was da draußen ist. Er liebt es, wenn wir uns erinnern, wie gut er ist und wie groß er ist und wie stark er ist. Er wohnt und thront im Lobpreis seiner Kinder. Glauben und Vertrauen zieht ihn an. Er kommt, um dann mit uns zu feiern. Wenn wir ihm glauben, was er gesagt hat. Und ich möchte unbedingt Jesaja 61, Vers 10 zitieren. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Du und ich, wenn wir Jesus folgen, wenn er in uns lebt, haben wir einen Mantel der Gerechtigkeit. Das ist ein Geschenk des Vaters. Niemand hat das Recht und niemand musst du das Recht geben, dir diesen Mantel auszuziehen. Lass nicht zu, dass dich irgendjemand nackig macht. Lass dir diesen Mantel nicht nehmen, er gehört dir. Dafür musst du wissen und festhalten. Im Hebräerbrief ist an etlichen Stellen die Rede davon, von dem Festhalten. Halte fest an der Hoffnung, halte fest an dem, was dir gegeben ist. Dann bekommst du den Zugang und die Freimütigkeit, Gott im Gebet zu begegnen. Niemand kann dich mehr an dieser Schwelle hindern, wenn du Gott glaubst und festhältst diese Hoffnung. Ich komme zum Schluss. Wir haben entschieden, als Gemeinde zu beten. Und ich will einfach mal sagen, ich glaube, wir wollen auch beten lernen, denn wir haben da noch ganz viel Luft nach oben. Und wir wollen hören, Antworten hören. Ich bitte uns als Gemeinde, stellen wir uns doch bitte darauf ein, dass auf diesem Weg, den wir gehen wollen in diesem Jahr, dass die Schlange reden wird. Sie wird sprechen. Wundere dich nicht darüber, sondern wappne dich. Erwarte sie und dann begegne ihr mit Entschlossenheit und dem Wort Gottes. Nimm deine Autorität und zeig ihr, wo die Türe ist, durch die sie jetzt gehen darf. Keiner von uns muss sie akzeptieren in unserer Gegenwart. Lass uns das Schwierige ablegen. Und dann nehmen wir doch bitte entschlossen die Verheißungen Gottes in unseren Mund und sprechen sie aus. Proklamiere sie über dir, deiner Familie und über dieser Gemeinde. Weil die Verheißungen Gottes sind die Wahrheit für uns. Denn Glaube und Vertrauen ebnet den Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Üb dich, hab Zuversicht und halte entschlossen fest. Niemand wird dich hindern können. Halte entschlossen fest und finde Ruhe im Zugang zur Gemeinschaft Gottes. Amen.